Ihr Lieben da draußen, ich freue mich, dass ich heute wieder einen Podcast machen darf mit einer ganz, ganz spannenden Frau. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview hier machen können. Es geht heute um Juliane. Juliane ist Schülerin bei uns und hat gleichzeitig aber auch noch eine Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Und ich weiß, das ist ja immer viele Menschen interessiert, dass sie auch so mal anfassbar Menschen sehen möchten, die diesen Weg auch als Heilpraktiker für Psychotherapie gehen, die vielleicht schon in der Praxis sind, aber auch Schüler, die noch mittendrin sind oder Schüler, die jetzt darauf warten, einen Prüfungstermin zu bekommen. Also diese unterschiedlichen Steps, dass wir die einmal mal schauen und euch ganz ja nahbar Menschen zeigen mit ihren eigenen Geschichten. Ich liebe Menschen mit ihren eigenen Geschichten. Das wäre wichtig, wenn ihr jemals in die Richtung Heilpraktikerin für Psychotherapie gehen möchtet, dass ihr Menschen mögt und dass ihr Interesse an Menschen habt. Und deswegen, liebe Juliane, ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Dirk, ich freue mich auch sehr.
Juliane, nimm uns doch mal mit. Ich finde das total spannend, ja immer so individuelle Geschichten zu hören. Du bist Schülerin bei uns. Du bist in der Ausbildung oder bist jetzt auch fertig, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Was ich immer so spannend finde, ist, wie kommt man denn darauf? Also, magst du uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen? Was hat dich dazu bewogen, dich überhaupt für so ein Berufsbild zu interessieren? Kanntest du das Berufsbild vorher überhaupt? Und wie ist so dein Weg bis hin zur Ausbildung gewesen?
Ja, also ich kannte das Berufsbild des Heilpraktikers für Psychotherapie nur oberflächlich. Und ich selbst bin eigentlich gelernte Steuerfachangestellte. Ja, und habe aber als Leistungssportlerin sozusagen ein kleines Stückchen Karriere machen dürfen. Und in dieser Zeit habe ich 20 Jahre Medikamente eingenommen aufgrund einer Neurodermitis, die ich habe. Wurde leider nie so richtig deswegen aufgeklärt und habe nach 20 Jahren das Medikament eigenständig abgesetzt und bin dann durch meine persönliche Hölle durchlaufen und habe einen 1,5-jährigen kalten Kortisonentzug gemacht. Und das war der Tiefpunkt, der mich aber nachträglich, muss ich sagen, nachdem ich ihn überstanden habe, absolut gestärkt hat und mir eigentlich hat Flügel wachsen lassen und dadurch bin ich eigentlich dann meinen Weg gegangen, dass ich zum Heilpraktiker für Psychotherapie gekommen bin.
Wow, also lass uns gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du bist Leistungssportlerin gewesen. Magst du uns da mal, welchen Sport hast du gemacht und wie sieht so ein Leben einer Leistungssportlerin aus? Magst du uns da mal kurz mit hineinnehmen?
Ja, gerne. Also das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Ich bin Pole-Dance-Trainerin. Das ist der Tanz an der Stange. Also man sagt die Akrobatik an der Stange. Es hat nichts mit Aussehen zu tun. Und es ist ein knallharter Sport. Ich habe darin Menschen unterrichtet. Ich war selbstständig. Ich habe sehr viele Auftritte gehabt, mit denen ich mein Geld da verdient habe, auf irgendwelchen großen Bühnen. Und ich habe mehrere Wettkämpfe durchlebt. Und da hat man schon, ich sag mal, 4, 5 Mal in der Woche 3 bis 4 Stunden hartes Training. Und dann abends noch die Mädels unterrichtet in der Tanzschule. Und ja, da, das war so die Hauptaufgabe.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du hast einerseits einen Job gehabt und hast dann noch das leistungsspezifisch parallel noch gemacht.
Nicht ganz. Ich hatte den Job, bin dann durch Umwege aus dem Job gekommen oder gegangen und habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Sport und mit dem Getanze.
Okay, wow. Okay, und das hast du dann sozusagen viele Jahre gemacht erstmal. Und an welcher Stelle bist du dann zum Heilpraktiker für Psychotherapie gekommen? Also ich komme ja auch eher aus dem fremden Bereich, ne? Also Wirtschaftsberatung, wie ich dann da hingekommen bin. Deswegen finde ich das immer so spannend. Du auch aus dem Steuerfach, dann das leistungssportliche Selbstständigkeit. Wann war das so, dass du gesagt hast, oh, ich interessiere mich mehr dafür? Und wie bist du auch vorgegangen? Thema Psyche, hast du was gelesen? Wie war das so für dich?
Ja, also ich habe, nachdem ich den Medikamentenentzug überstanden habe, habe ich angefangen, mich sehr viel mehr mit mir selbst zu befassen. Also ich hatte zwischendurch auch eine Verdachtsdiagnose auf Lymphknotenkrebs, habe damals 2 Wochen in der Ungewissheit gelebt, ob ich ja Krebs habe oder nicht. Das ist eine sehr schlimme Zeit. Jeder Gedanke dreht sich in der Zeit darüber. Ja, habe ich alles so gelebt, wie ich wollte? Bin ich mit dem Leben wie bisher zufrieden gewesen? Ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, zu gehen, habe ich alles gemacht, ne? Solche Fragen kommen einem da. Und in der Zeit habe ich dann auch so gemerkt, Mensch, eigentlich Habe ich jetzt zwar auch einen Job gehabt, aber ja, so cool war es jetzt nicht. Mich interessieren andere Sachen. Und ich habe nach dieser Diagnose von dem Lymphknotenkrebs oder dieser Verdachtsdiagnose, die sich nicht bestätigt hat, zum Glück, sehr viel mehr Dankbarkeit im Leben erfahren. Ja, und ich bin dann so durch die Wälder gelaufen und habe so nach oben geguckt und dachte, das Leben ist schön und ich möchte das gern den Menschen näher bringen und habe dann angefangen, die Ausbildung zur Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin zu machen. Habe darüber dann die Hypnose kennengelernt. Das heißt, ich war so fasziniert von der Hypnose, dass ich mich auch in dem Bereich ausbilden lassen habe. Habe da dann ein Nebengewerbe eröffnet und musste da dann leider sehr schnell und sehr oft feststellen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die psychische Erkrankungen mit sich tragen und die ich in dem Moment nicht behandeln durfte. Ohne Heilerlaubnis darf ich psychisch erkrankte Menschen nicht behandeln. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, ich muss dieses Berufsbild erlernen, um weitermachen zu können.
Das heißt, du hast dann von diesem Berufsbild erfahren. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, einerseits die Verdachtsdiagnose und dann diese Neurodermitis. Magst du uns da noch mal kurz ein bisschen mit hineinnehmen? Wann gab es oder wann ist diese Erkrankung entstanden? Wann hast du das erste Mal davon gehört und wie ist da so dein Weg gewesen? Weil ich weiß immer wieder, dass Menschen auch gerade zu uns kommen, die selbst schon mal eben eine Wunde erlebt haben. Ich mag ja dieses Bild, was ich gerne immer mitgebe, wie wir es schaffen können, aus einer Wunde vielleicht, die wir erlebt haben, eine Perle zu machen, indem wir dann das, was wir erfahren haben, auch anderen zur Verfügung stellen, um ihnen Hoffnung zu machen, um ihnen Hoffnung zu geben, aber auch eine Verzweiflung zu teilen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir selber auch etwas erlebt haben, dass es für uns leichter ist, so etwas auch zu teilen, empathisch, ohne dass wir jetzt als Therapeuten mitleiden, aber dass wir einfach die Fähigkeit haben, da mitzuschwingen. Und deswegen würde ich dich ganz herzlich einladen, magst du uns da mal so ein bisschen mit hineinnehmen? Wann ist das entstanden? Wie hast du damit gelebt? Welchen Einfluss hatte das auf dich?
Na klar, gerne. Also ich habe die Wunden tatsächlich auf der Haut getragen. Das heißt, ich bin eigentlich mit Neurodermitis aufgewachsen. Ich hatte schon in Kindheitstagen Neurodermitis. Es hat mich ein Leben lang begleitet. Offene, brennende Hautstellen, die fürchterlich gejuckt haben, wie genäßt haben. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Da ist mir die Kleidung auf der Haut festgeklebt an den offenen Wunden. Und wenn ich die abends ausziehen musste, sind die Wunden natürlich aufgerissen und ich habe fürchterlich geschrien. Ich kenne es nur so tatsächlich. Und ich habe seit meinem 9. Lebensjahr dann, weil es gerade im Gesicht und die Augen ganz, ganz schlimm wurde, hat man mir dann angefangen, Salben zu geben, die natürlich die Wunden sehr schnell heilen ließen. Und mir war viele Jahre lang, in der ich diese Salben genutzt habe oder dann eben auch andere Art von Medikament in dem Moment, nicht bewusst, dass ich Cortison einnehme und dass man Cortison über einen längeren Zeitraum gegebenenfalls auch ausschleichen müsste. Das hat mir leider meine behandelnden Ärzte nie gesagt. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Cortison eigentlich ausschleichen sollte, zumindest wenn man das Medikament über einen längeren Zeitraum eingenommen hat. Und dadurch, dass mir das aber leider kein Arzt gesagt hat, habe ich es über viele, viele Jahre fast täglich genommen, irgendwann auch prophylaktisch. Also es waren so meine Zaubercreme, kann man sich vorstellen. Immer wenn ich dann eine schlechte Haut hatte, und es war bei mir hauptsächlich im Gesicht, wo es noch jeder sieht, habe ich dann auch schon angefangen, immer mal vorzeitig was zu nehmen. Wenn ich wusste, ich habe jetzt mal ein Date, ich muss gut aussehen von der Haut, ne, oder einen Auftritt, habe ich das immer schon geschmiert. Ja, und letzten Endes habe ich mir damit doch schon mehr dann kaputt gemacht am Ende, ohne dass ich es gemerkt habe. Und am Ende war es dann einfach so, ich habe das fast 20 Jahre eingenommen, das Cortison, und am Ende hat es nicht mehr geholfen. Also meine Haut hat sich immer mehr verschlechtert. Ich habe immer mehr offene Stellen am Körper gekriegt und man konnte mir nicht helfen. Es hieß immer nur, wenn ich beim Arzt war, Juliane, was haben Sie denn wieder gemacht? Wie sehen Sie denn schon wieder aus? Und ja, es war nicht so schön.
Wenn wir jetzt nochmal kurz, wie hast du diese Schulzeit überstanden? Also hast du da, wenn ich mir vorstelle, man hat in der Haut, im Gesicht, Wie haben Mitschüler darauf reagiert? Hast du dich ausgegrenzt gefühlt oder war das gar nicht so das Thema? Wie bist du da psychisch durchgekommen?
Ja, ich würde sagen, ich bin psychisch schon ganz gut da durchgekommen, weil ich eben damit aufgewachsen bin. In der Schulzeit, die Leute, die mit mir in einer Klasse waren, die kannten mich, die wussten, was es ist. Unangenehm war es dann, wenn man fremden Menschen und auch Schülern oder Kindern begegnet ist, in der Straßenbahn oder in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und dann angesprochen wurde, was haben Sie denn gemacht? Oder wenn kleine Kinder dann fragen, Mama, was hat denn die Frau da? Ne? Und das war sehr unangenehm und das tat schon immer sehr weh. Ja, aber sonst. Was soll man machen? Also ich habe jetzt auch nie Make-up getragen, habe es versucht zu ignorieren.
Jetzt hast du gesagt, dass du 20 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, Cortison genommen, um das nicht so sichtbar zu haben. Jetzt bist du irgendwann möglicherweise an den Entscheidungsprozess gekommen. Ich möchte, ich muss, ich will etwas ändern. Und ich, vielleicht weiß ich auch noch nicht genau, was ich ändern möchte, aber ich möchte vielleicht nicht mehr Cortison nehmen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit hineinnehmen? Wann ist so dieser Entschluss gekommen? Warum? Was war da so in deinem Leben gerade?
Ja, das war dann schon so in der Zeit, als ich den Leistungssport gemacht habe. Aufgrund dessen, dass meine damals behandelnden Ärzte ja auch nie wirklich geguckt haben, was hat sie denn vielleicht noch, habe ich mir anderweitig Ärzte gesucht und ich bin dann an eine Ärztin gekommen, die war so ein bisschen im homöopathischen Bereich unterwegs. Und sie hat mir dann immer gesagt, Mädchen, du musst von diesem Medikament weg. Und ich konnte mir das tatsächlich ganz lange nicht vorstellen. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich ohne meine Creme auskommen? Wie sehe ich denn da aus? Aber mein Zustand hat sich körperlicherseits dann immer mehr verschlechtert, dass mir dann ihre Worte immer wieder eingefallen sind und ich irgendwann dachte, okay, scheiße, ich muss vielleicht doch dieses Medikament absetzen. Und dann, ja, meine Haut war einfach immer schlimmer, ja. Also ich war auch zwischendurch dann in Hautkliniken, in denen ich auch mit Cortison behandelt wurde in Form von Tabletten und da wurde das auch nie ausgeschlichen. Ich war 4, 5 Tage im Krankenhaus, bin mit einer Bombenhaut raus, habe mich mega gefreut. Und 2 Tage später habe ich ungelogen so ein Gesicht dran gehabt. Meine Augen waren zugeschwollen. Ich musste wirklich den Kopf in den Nacken legen, um durch die Augenschlitze überhaupt was erkennen zu können. Ich musste durch Strohhalme trinken, weil ich den Mund nicht aufbekommen habe. Die Haut war offen und es hat alles fürchterlich gebrannt. Und das habe ich mehrere Male durchlebt, bin dann immer wieder in die Hautarztpraxis, musste mich führen lassen von anderen Leuten, weil ich nichts gesehen habe, bin wieder ins Krankenhaus gekommen. Und die Prozesse haben sich immer wiederholt. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, zum Jahreswechsel, auf das Jahr 2016 war das, dass ich gesagt habe, vielleicht hat die damalige Ärztin irgendwie einen guten Riecher und vielleicht ist es besser, damit aufzuhören. Und dann habe ich zum Jahreswechsel gesagt, das neue Jahr starte ich kortisonfrei.
Was ist dann passiert? In welchem Jahr sind wir gerade ungefähr?
Ja, Ende 2015, die letzte 2015er Woche, würde ich sagen, ja.
Okay, und jetzt hast du diesen Entschluss gefasst. Jetzt hast du ja noch nicht so viel Ahnung. Also du sagst einfach nur, ich höre mit Cortison auf. Warst du da noch ärztlich begleitet? Hast du gesagt, nee, da gehe ich auch gar nicht mehr hin, weil sonst empfehlen die mir weiterhin. Was ist dann passiert? Was hast du konkret gemacht?
Ich habe mich erstmal von den behandelnden Ärzten ein bisschen distanziert, weil mir unter anderem auch gesagt wurde, wenn ich ohne Cortison behandelt werden möchte, was ich dann schon erbeten habe, könnte man irgendwas anderes nehmen, außer das, wurde mir tatsächlich wortwörtlich gesagt, dann müssen Sie so aussehen, wie Sie aussehen und leiden. Oder man hat mir auch gesagt, ich möchte bitte aufstehen und gehen. Ja,
Oh.
ernsthaft. Also ich habe auch andere Arztpraxen damals gesucht, die mich aufnehmen und habe dann eben gleich gesagt, können wir irgendwas anderes nehmen? Ich bin für alles zu haben, aber bitte kein Cortison. Und da wurde mir dann sowas gesagt. Und das war für mich persönlich damals der Moment, dass ich mich entschieden habe, mich erstmal anderweitig um Hilfe zu bemühen. Ich hatte dann die Gelegenheit, dass ich in einer alternativen Fachklinik für Dermatologie unterkommen durfte. Die befand sich in Leutenberg. Kann ich, wenn ich das darf, jedem Neurodermitiker sehr ans Herz legen. Und in der Klinik wurde ich also ungefähr 6 Wochen behandelt, hatte
Magst
aber,
du die Klinik nochmal kurz sagen, weil das ist, ich denke mal, das ist immer
ja,
so ein wertvoller Tipp, wenn man sowas hat. Wie hieß die Klinik?
Fachklinik in Leutenberg, also die Fachklinik für Dermatologie in Leutenberg, das ist in der Nähe von der Saale, die nehmen die Leute wirklich komplett auseinander, also da wird alles an Körperflüssigkeiten untersucht. Da werden so viele Tests gemacht, da erfährt man so viel, was man hat oder wo vielleicht auch die Entstehungsgeschichte mit herkommt für diese Erkrankung. Und die nehmen sich sehr viel Zeit. Also es ist ein absoluter eine Herzensempfehlung. Auf diesen Termin kann man schon recht lange warten. Die ist sehr begehrt, die Klinik. Also die Patienten kommen aus ganz Europa da tatsächlich hin. Ich habe damals im Januar 2016 einen Termin bekommen und da hieß es, versuchen Sie schon vorher ohne Kortison herzureisen. Und deswegen habe ich mir Ende 2015, kurz vor Silvester, gesagt, okay, ich soll ohne Kortison da anreisen. Naja, ich schmier halt mal 3, 4 Tage ein bisschen weniger von meiner Creme und dann lasse ich es halt weg. Und dann starte ich neu durch. Und dann kam es eben dazu, dass ich es ein paar Tage weniger geschmiert habe und dann habe ich es weggelegt und habe ohne Kortison gelebt.
Und wie war es ohne Kortison? Also, weil das ist ja, ne, wenn du jetzt sagst, du hast es komplett weggelassen, was ist passiert? Was ist psychisch passiert? Was ist körperlich passiert? Was ist dann irgendwas passiert?
Du, tatsächlich ist erstmal ungefähr 2 Monate nichts passiert. Ich war ja dann schon in der Fachklinik, wurde da super behandelt. Man hat ganz viel aufgedeckt. Zum Beispiel hatte ich auch eine Kupferallergie, obwohl ich jahrelang eine Kupferspirale intus hatte. Also, ne, so unter anderem. Und als ich dann mit einer recht guten Haut aus dieser Klinik entlassen wurde, war ich wieder zu Hause. Es war inzwischen Mitte Februar. Und dann gingen bei mir die ersten Entzugssymptome los. Und ich wusste damals tatsächlich nicht, dass es sich hier um Entzugsentscheidungen handelt. Das war mir lange Zeit nicht bewusst. Ich habe unglaublich starke Schweißausbrüche gehabt. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass man einfach nur mal ein bisschen unter den Achseln schwitzt oder einen nassen Rücken hat. Ich habe 8, 9 Stunden jeden Tag ungelogen richtig stark Schweißausbrüche gehabt. Es haben sich Schweißpfützen auf meinem Körper gebildet, gerade wenn ich gelegen habe und hatte irgendwo einen Knick, zum Beispiel in der Armbeuge oder der Hüftbeuge, ne, haben sich bei mir richtige Schweißpfützen gesammelt. Und wenn die dann am Körper runtergelaufen sind, hat das fürchterlich gebrannt, weil sich bis dahin auch meine Haut massivst wieder verschlechtert hat. Also der ganze Körper war auf einmal fürchterlich offen. Die Cremes, also alles, was ich ohne Kortison dann probiert habe, hat nicht mehr geholfen. Und die Schweißausbrüche waren auch so stark, dass ich mir eiskaltes Wasser ins Waschbecken gemacht habe und wollte da Handtücher drinnen aufweichen, um die mir dann auf den Körper zu tun, damit der Schweißausbruch aufhört. Und weil das Wasser mir nicht eiskalt genug war, habe ich mir noch ganz viele Eiswürfel reingemacht. Und ich erinnere mich, als ich diese Handtücher im Waschbecken ausringen wollte, sind mir echt fast die Hände abgefroren, weil es so kalt war. Aber auf dem Körper hat es das Schwitzen nicht unterbunden. Das war total verrückt. Ich habe extreme Schlafstörungen gehabt. Ich habe nachts bin ich aus dem Bett aufgestanden und habe mehrere Liegestütze gemacht bis zur Ermüdung. Ich dachte, dann muss ich doch mal schlafen. Hat nicht funktioniert. Mehrere Jahre. Und ich habe fürchterlich gezittert. Unkontrolliert gezittert. Ich konnte das nicht steuern. Mein Kiefer hat zum Beispiel ganz schlimm geklappert. Und wenn ich das zum Beispiel unterbinden wollte, mich darauf konzentriert habe, dass es jetzt endlich aufhört, dann hat ein anderes Körperteil angefangen zu zittern, zum Beispiel meine Hände ganz stark. Es war so, dass meine Mama mir damals jeden Tag das Brot schmieren und schneiden musste, weil wir Angst hatten, dass ich mich verletze durch dieses starke Zittern. Ja.
Wow, also wir sehen, wie stark das ein ganzes Leben beeinträchtigen kann, ne? Wo sich alles nur noch darum dreht. Hast du, man sagt ja, ne, Haut, Spiegel der Seele, Psyche, Soma, also Psyche und Körper, Psychosomatik. Siehst du da eine Verbindung zwischen Neurodermitis in Bezug auf die Psyche, wie bist du damit umgegangen, auf Stress, Stress verschlimmert das, du hast gesagt Achtsamkeit. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen in deine Gefühlswelt mit hineinnehmen? Also den Zusammenhang Psyche und Körper, siehst du da einen Zusammenhang für dich? Wie hast du das erlebt?
Grundsätzlich sieht man bei Neurodermitis und Psyche natürlich sehr große Zusammenhänge. Stress ist der absolute Killer schlechthin für jeden Menschen, ja, aber bei Neurodermitikern nochmal besonders. Daher ist Achtsamkeit schon sehr wichtig. Zu den Zeiten der Entzugssymptomatik war es bei mir eher so, dass ich mich sehr hilflos gefühlt habe, weil die Ärzte, zu denen ich mich dann hinbegeben habe, mir zum Beispiel gesagt haben, ein Kortisonentzug steht nicht im Lehrbuch. Und haben mir das nicht abgenommen. Und ich habe mich so hilflos gefühlt. Und ich glaube, das war das, was mich psychisch dann auch wirklich sehr belastet hat. Und ich hätte mir damals tatsächlich psychologische Unterstützung gewünscht, zumindest mit dem Wissen, was ich jetzt nach der Ausbildung bei der HPA gelernt habe.
Nimm uns da mal so mit hinein, vielleicht, wenn wir sagen, also das ist ja häufig, du hast jetzt eigentlich eine, ich glaube, das ist dann die Motivation. Man begeht sich auf seinen eigenen Weg. Du hast dich dann mehr angefangen, noch mehr für die Psyche zu interessieren, für die Wechselwirkung, nehme ich mal an, und hast dich dann so auf den Weg gemacht. Nimm uns mal kurz ein bisschen, vielleicht nochmal mit auf den Weg als Schülerin, für diese Themen jetzt. Was hast du da erlebt? Was hast du bei uns erlebt? Wie war das für dich?
Oh, ich habe wirklich sehr viel erlebt in den einem Jahr, in dem ich jetzt den Kurs durchlaufen habe. Zum einen habe ich ein unfassbar gutes Verständnis für die Psyche erlangt. Ich habe alle Erkrankungen jetzt mit einem ganz anderen Blick vor Augen und gehe da ganz anders ran. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wie Psychotherapie funktioniert. Und dass man in meinen Augen gar nicht immer erst eine psychische Erkrankung haben muss, um so eine Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Ich denke, das kann jedem helfen, wenn man offen damit umgeht.
Ja, wie ist das? Ich sage ja auch mal, man muss ja auch ein bisschen was lernen, ne? Wie hast du das Lernen für dich gemeistert? Das ist auch immer ganz spannend, ne? Also wir haben eine eigene Geschichte, dann interessiert uns das Thema mehr, wir machen uns auf den Weg und jetzt bin ich wieder Lernender. Hast du feste Lernzeiten gehabt? Hast du eine Lerngruppe gehabt? Hast du eher für dich alleine gelernt? Was waren so deine Strategien, wie du das gemacht hast?
Ich bin eher so der Einzelkämpfer. Mit meiner Lerngruppe hat es leider nicht funktioniert, weil die zwei Mädels aufgehört haben aus anderen Umständen. Und es war schon schwierig, wenn man einen Vollzeitjob hat, nebenher wirklich die Lernerei im Alltag zu integrieren. Ich habe eigentlich immer, wenn ich nach meinem Job nach Hause angekommen bin, habe ich mich hingesetzt und habe gelernt, weil es auch einfach mega interessant und spannend war. Es war aber auch manchmal sehr, sehr viel und auch manchmal schwierig, mithalten zu können. Ich wollte immer vorbereitet sein, bevor wir Unterricht hatten, wollte ich schon die jeweiligen Themen kennen, damit ich notfalls Fragen stellen kann. Aber manchmal gelingt es dann eben auch nicht im Alltag, alles eben so umzusetzen. Und da darf man ganz entspannt versuchen, wirklich an die Situation ranzugehen und den Druck rauszunehmen.
Genau, das ist wichtig, ne? Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, man kommt zu uns, bezahlt fürs eine Jahr und das zweite Jahr kann man kostenfrei mit reingehen, um eben diesen Druck ein bisschen rauszunehmen, weil das kenne ich auch von anderen, die das so beschrieben haben. Genau, jetzt bist du so auf diesem Weg. Wo würdest du denn gerne hin? Also was würdest du gerne später auch mit Menschen arbeiten, die vielleicht so ein ähnliches Schicksal haben wie du, oder ist das gar nicht so das, was im Vordergrund steht? Wenn wir in 5 Jahren vielleicht noch mal sprechen, wo würdest du da gerne sein, wenn du dir das aussuchen könntest? Was würdest du gerne machen?
Ja, also erstmal habe ich gelernt, ein bisschen offener durchs Leben zu gehen und zu versuchen, das anzunehmen, was mir gegeben wird. Wo mein Weg nun letzten Endes hingeht, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was mir das Leben noch bringt. Aber insofern ich meine Heilerlaubnis dann irgendwann mal in der Tasche habe, möchte ich auf jeden Fall weiter im Bereich der Hypnose die Menschen unterstützen. Und ich könnte mir natürlich langfristig schon vorstellen, auch eine eigene Praxis zu eröffnen und vor allem Angstpatienten und Patienten mit Zwangserkrankungen zu behandeln. Das fand ich sehr spannend, diese Krankheitsbilder.
Das ist schön. Genau, also das heißt, wir hatten im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen. Du wartest jetzt gerade, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis für alle. Es gibt bestimmte Gesundheitsämter, das sind nicht so viele, aber so gerade zum Beispiel Köln und du hast jetzt, glaube ich, Thüringen gesagt, da kann es zu Wartezeiten kommen, ne? Also das heißt, du bist fertig, deswegen kommst du auch ab und zu immer nochmal vorbei, was ich total schön finde. Aber gleichzeitig wartest du auf den Prüfungstermin, ne? Es ist gerade noch eine Wartezeit, die du hast.
Ja, die Wartefrist beträgt 1 bis 2 Jahre tatsächlich in Thüringen.
Genau, und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt manche, die haben gar keine Wartezeiten, 3 Monate, 2 Jahre. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch auf den Weg macht, das empfehle ich aber auch immer gleich, zu schauen, wie sieht es da mit den Wartezeiten aus. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, vielleicht dürfen wir mal in ein paar Jahren nochmal miteinander sprechen. Ich finde das ja immer so schön, ne, an den verschiedenen Punkten Menschen mal zu begleiten oder zu fragen, wie geht's dir gerade, was machst du gerade? Und ich sage nochmal wichtig zu sagen, ich finde das schon völlig in Ordnung, dass wir in der Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung auch lernen dürfen. Ne? Also es gehört mit dazu, das ist dann eben auch viel Stoff, weil es sich unterscheidet von Alltagspsychologie. Dafür weiß ich dann nachher, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Dopaminausstöße, die Glücksbotenstoffe, wenn man die Überprüfung geschafft hat, sehr, sehr groß sind und das würde sich nicht ergeben, wenn man nicht vorher so eine Anstrengung auch hinter sich gebracht hätte. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du auch deine ganz persönliche Geschichte geteilt hast mit uns. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele inspirierend, auch zu hören, okay, wenn sie selber so ein Schicksal erleiden, ich bin nicht alleine. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, auch auch mit dem Tipp mit der Klinik. Es ist so wichtig, dass man so Insider-Tipps vielleicht hat, an wen kann ich mich wenden, gerade wenn ich dann so verzweifelt bin. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch gerade für diejenigen auch ist, die vielleicht sowas Ähnliches auch erlebt haben. Und auch für all diejenigen vielleicht, die sagen, ich möchte mich auf den Weg machen, mich selber besser und tiefer zu verstehen, um dann auch anderen Menschen helfen zu können. Deswegen vielen, vielen Dank an dich für dieses Gespräch und ich lade dich schon mal liebevoll ein, vielleicht in ein paar Jahren, wenn du Lust hast und magst, nochmal vielleicht so ein Gespräch zu führen, um zu schauen, wo stehst du, wie geht's dir?
Sehr gerne, Dirk. Gerne. Danke.
Vielen Dank und damit verabschieden wir uns auch von euch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, bitte schreibt die unten rein. Wenn euch solche Interviews gefallen, mit Schülern, Ehemaligen, Betroffenen, all das, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, weil das ist das, warum wir es machen und wir gerne auch wissen möchten, gefällt euch das, braucht ihr noch was? Und damit verabschieden wir uns und wir sagen liebevoll Tschüss, auf bald, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.